Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer erneut schwachen Wall Street belastet durch die Erzeugerpreise, die überraschend stark steigen. Es wächst die Sorge, dass die amerikanische Notenbank die Geldpolitik schneller drosseln könnte, als es der Aktienmarkt verdauen kann. Das sehen wir anhand der Kommentare von Goldman Sachs, Morgan Stanley und von Barclays. Insbesondere der Tech-Sektor und die unprofitablen Tech-Werte leiden unter der wachsenden Sorge. Der Nasdaq also erneut der größte Verlierer an der Wall Street. Die Erzeugerpreise im November fallen überraschend heiß aus. Ein Anstieg von 0,8% erwartet wurden 0,5%. Die Jahresrate liegt mittlerweile bei 9,6%. An der Wall Street hatte man mit 9,2% gerechnet. Auch wenn man die volatileren Segmente mal rausrechnet, also der Nahrungsmittel- und Energiebereich, lag die Kernrate immer noch bei 0,7%, fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Die Schätzungen, die ohnehin schon auf einem relativ hohen Niveau liegen, notierten bei 0,4%. Kein Wunder also, dass es an der Nasdaq, insbesondere an der Nasdaq, wieder bergab geht. Denn wenn die Sorge vor übereilten Drosselungen wächst und zu starken Drosselungen wächst, dann sind es vor allem die Tech-Werte und hier die unprofitablen Tech-Werte, die besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sehen wir, wenn man sich die Meme-Aktien mal anschaut, die Werte also, die durch Wall Street Bets zeitweise deutlich hochgezogen wurden und durch viele, viele Kleinanleger. Und hier konnte man sehen, dass wir jetzt mittlerweile auf breiter Front erheblich unter den Jahreshochs notieren. AMC ein Minus von fast 70%, Bed Bath Beyond, BlackBerry, Beyond Meat, GameStop. All diese Werte haben in der Spitze etwa 70% vom Hoch verloren, Virgin Galactic fast 80%, Clover 85%, Tilray 87% und Kost 90%. Also man sieht einmal mehr, dass der Irrsinn irgendwann eben doch weicht und fundamental Daten, Fakten letztendlich gesehen hier doch entscheidend sind. Es sind also die Meme-Werte, die getroffen werden. Wir hatten sogar am Montag Apple, die Bastion quasi, die Aktien, die den S&P und den Nasdaq insgesamt noch recht gut gestützt hat. Apple konnte im Tagesverlauf gestern an den Gewinnen nicht festhalten. Heute, am Dienstag, gibt es allerdings eine Kaufempfehlung von der Bank of America. Die Aktie wird dort aufgestuft. Vielleicht also bekommen wir von Apple wieder ein bisschen mehr Rückenwind. Insgesamt aber sind die Analystenkommentare am Dienstag überwiegend negativ. Akamai wird abgestuft bei JP Morgan auf Verkaufen. Big Lots wird bei Goldman Sachs auf Verkaufen gestellt. Die Aktien von Dell werden bei Evercore abgestuft, auch nur noch haltenswert. Ralph Lauren im Retail-Bereich wird bei Goldman auf Verkaufen gestellt. Also die Analysten sorgen aktuell auch eher für Gegenwind. Ja, Hauptproblem ist die amerikanische Notenbank. Und wir haben hier ein gewisses Paradox, wenn man sich nämlich mal die Umfragen anschaut, der Bank of America und auch von Bloomberg bei institutionellen Investoren, dann hört man, dass Risiko Nummer eins Fehler der Geldpolitik sind, also möglicherweise eine zu starke Drosselung. Und hier haben wir so ein bisschen das Dilemma, dass die amerikanische Notenbank zuerst viel zu lange gewartet hat. Man hätte eigentlich mit der Drosselung schon im ersten, zweiten Quartal anfangen müssen. Da war alles super. Die Wachstumsraten waren sehr hoch für die Wirtschaft und auch für die Gewinne der Unternehmen. Wir haben gleichzeitig einen Arbeitsmarkt gehabt, der brummte. Ja, das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen, um diese Krisengeldpolitik ein bisschen zurückzufahren. Aber das Fenster wurde verpasst. Darüber ist man sich jetzt einig. Und jetzt kriegen wir genau das Gegenteil. Weil man zu lange gewartet hat, muss man jetzt B, zu stark oder stärker drosseln, als es der Aktienmarkt verdauen kann. Das ist jedenfalls die große Sorge und das sieht man auch anhand der Kommentare. Morgan Stanley geht also davon aus, dass wir zwei Zinsanhebungen im kommenden Jahr bekommen werden und man sorgt sich, dass eine zu schnelle Drosselung der monatlichen Anleiheverkäufe der Anleihekäufe den Aktienmarkt und Risikoassets treffen könnten. Wir haben also das sogenannte Taper Tantrum. In anderen Worten, die Sorgen wachsen im Umfeld einer Drosselung der Geldpolitik. Der Markt wird nervös und es gibt einen ganz großen Unterschied zu 2014. Auch damals gab es das Taper Tantrum. Drei Punkte unterscheiden sich von heute, so Morgan Stanley. Punkt 1, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe findet mit einem Tempo statt, das fast doppelt so hoch ist. Punkt 2, die Bewertung des Aktienmarktes ist heute wesentlich höher als 2014. Und der dritte Faktor, die Drosselung findet in einem Umfeld statt, in dem die Wirtschaft insgesamt schon an Dynamik verliert, weil wir eine Normalisierung im kommenden Jahr sehen. Und das ist in der Tat riskant, in weniger Wachstum hinein zu drosseln. Schauen wir uns heute Morgen mal die Schlagzeilen an. Die Internationale Energiebehörde reduziert die Nachfrageerwartungen für Öl aufgrund der erneut steigenden Covid-Zahlen und Zeichen, dass die Wirtschaft insgesamt sich normalisiert. Wir haben das IFO-Institut in Deutschland, das die Prognosen für Deutschland erheblich reduziert. Im kommenden Jahr soll das Wachstum nur noch 3,7% betragen. Bisher lag das Wachstum noch bei 5,1%, also eine deutliche Reduzierung. Der Arbeitsmarktbericht in den USA lag unter den Erwartungen. Der Arbeitsmarktbericht in Großbritannien verfehlt jetzt auch die Erwartungen. Und in China haben wir einen großen Produktionsstandort, in dem aufgrund steigender Covid-Zahlen der operative Betrieb wieder vereinzelt eingestellt werden muss. Das füttert also in diese gesamte Engpass-Problematik mit rein. Also in anderen Worten, Angst vor einer Straffung der Geldpolitik und gleichzeitig eine abkühlende Wirtschaft. Und das hören wir nicht nur von Morgan Stanley. Barclays betont ebenfalls, dass das größte Risiko eine überaggressive Drosselung der Geldpolitik ist. In manchen Bereichen ist es berechtigt, jetzt die Krisenpolitik zurückzuführen, ja, aber man kann exzessive Zinsanhebungen an der Wall Street nicht wirklich verdauen. Und da bin ich beim zweiten Punkt angelangt. Die Zinsen, wie geht's da weiter? Goldman Sachs hat ja erst vor wenigen Wochen den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung um ein Jahr vorgezogen auf den Juli 2022. Und jetzt am Wochenende hat man nochmals zugeschlagen. Und Goldman Sachs geht jetzt mittlerweile davon aus, dass wir schon im Mai die erste Zinsanhebung bekommen, die zweite im Juli und die dritte Zinsanhebung im November. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie viele Zinsanhebungen wird es denn überhaupt geben? Schauen wir uns mal die aktuelle Umfrage der Bank of America an bei institutionellen Investoren. Dann sehen wir, dass die Erwartungshaltungen sich hier doch ziemlich deutlich verschoben haben. Im Dezember gingen jetzt 49% davon aus, dass wir im nächsten Jahr zwei Zinsanhebungen bekommen. Im November waren es 39%. Und 17% rechnen mittlerweile mit drei Zinsanhebungen. Im November lag die Quote noch bei 8%. Das verschiebt sich also. Das Risiko von drei Zinsanhebungen zieht an und dementsprechend sehen wir, dass die Cash-Reserven bei institutionellen Anlegern steigen. Im Dezember jetzt mittlerweile bei 5,1%. Das klingt nach wenig, aber das sind die höchsten Cash-Quoten seit Anfang 2020. Man nimmt hier also insgesamt eine konservativere Haltung ein, ne? Und das untermauert einmal mehr auch diese immense Volatilität, die wir aktuell sehen. Sehr große Kursausschläge am letzten Freitag, jetzt auch am Montag. Das liegt natürlich auch daran, dass A, die Liquidität hochgefahren wurde, Cash also, und B, die Liquidität insgesamt dünn ist, ne? Man muss sich versetzen in die Situation eines institutionellen Managers oder eines Fondsmanagers. Gutes Jahr gehabt, super gelaufen. Warum diese Performance jetzt riskieren? In anderen Worten, Cashquoten anheben, Performance sichern, hedgen, die Liquidität nimmt ab und infolgedessen haben wir größere Ausschläge bei dementsprechenden Nachrichten. So, was wird denn jetzt erwartet am Mittwoch? Und das ist das einzig Positive. Eigentlich ist all das schon mittlerweile in den Schätzungen reflektiert. Wenn wir uns die Grafik hier von Nordea mal anschauen, geht man davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe mit dem doppelten Tempo gedrosselt werden wie bisher, also 30 statt 50 Milliarden. Das bedeutet Mitte März wäre die quantitative Lockerung während die monatlichen Anleihekäufe abgehakt. Und gleichzeitig, wie gesagt, geht man davon aus, dass wir zwei Zinsanhebungen im nächsten Jahr kriegen, wenn man sich die Masse anschaut. Ein, zwei Punkte, auf die man sich fokussieren wird bei der Tagung am Mittwoch. Paul hat ja bisher gesagt, es wird ein relativ großes Zeitfenster geben zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe und der ersten Zinsanhebung. Nicht laut Goldman Sachs, wenn wir im Prinzip Mitte März das Ende der Drosselung sehen und dann die erste Zinsanhebung im Mai bekommen. Das Zeitfenster ist gar nicht so groß und auf die Frage wird man sich konzentrieren. Und der zweite Faktor, Well, wenn der Kapitalmarkt und im Übrigen auch die Wirtschaft, wir sind sehr hoch verschuldet, nicht wirklich 3 Zinsanhebungen verdauen kann, warum statt Zinsanhebungen nicht einfach die Bilanz der amerikanischen Notenbank schmälern und abbauen, dadurch die Liquidität aus den Märkten nehmen? Das ist eine Debatte, die wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch oft hören werden. So, damit haken wir das Thema mal ab. Aber nochmal, Hauptfokus aktuell ist vor allen Dingen die Geldpolitik und sind mögliche Fehler der Geldpolitik. Und der zweite Faktor ist erst im Prinzip Covid. Das zeigt übrigens auch eine Umfrage von Bloomberg bei 106 Asset Managern weltweit, dass auf Platz 3 der Risiken für das kommende Jahr sind Covid-Varianten, aber das Risiko wird nur als 10% eingeschätzt. Das Risiko einer überaggressiven Notenbank liegt bei 37%, 38% und das Risiko einer Runaway-Inflation liegt bei 33%. Weit abgeschlagen kommen erst die neuen Covid-Varianten, die aber nichtsdestotrotz natürlich eine Rolle spielen werden. Wir haben dazu heute Morgen gute Nachrichten von Pfizer, die Corona-Pille. Wenn man sie einnimmt innerhalb von 3 Tagen nach den ersten Symptomen, dann sinkt die Gefahr, dass man schwer erkrankt, also ins Krankenhaus muss oder dass man daran stirbt, um 89%. Wenn man sie in den ersten 3 Tagen nach den ersten Symptomen einnimmt, wenn man sie in den ersten 5 Tagen einnimmt, immer noch eine Reduzierung von ernsthaften Fällen um 88%. Und die Studie fokussiert sich auf Hochrisikogruppen unter den Erwachsenen. Bei den Standardgruppen, also Standardrisikogruppen bei den Erwachsenen, sinkt das Risiko von Krankenhauseinweisung um 70%. Das ist also eine wirklich gute Nachricht. Damit wurde eigentlich nur die ersten Studienergebnisse bestätigt. Aber nichtsdestotrotz halten die Studien, und Pfizer betont auch, dass diese Ergebnisse auch bei Omikron Schritt halten. Also eigentlich eine ganz gute Nachricht, ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht das Thema Nummer 1. Thema Nummer 1 in dieser Woche ist die Geldpolitik. So, und damit kommen wir mal zu einer großen Frage. Kriegen wir denn jetzt nun noch die Jahresendrallye oder nicht? Rein statistisch betrachtet müsste es eigentlich so sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. In den letzten 4 Jahrzehnten hat der S&P 500 erst zwischen dem 16. und 31. Dezember das Top erreicht in 61% der Jahre. An anderen Worten mal einfach ausgedruckt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmals Jahreshoch sehen im S&P 500, statistisch betrachtet, gemessen an der Historie, stehen immer noch gut bei 61%. Und man sieht auch, dass insbesondere in der letzten Dezemberwoche die Wahrscheinlichkeit erneuter Rekorde am höchsten ist. Und auch nach einem so gut performenden Jahr, wir sind 24% im Plus im S&P 500 aktuell. Das müsste also immer noch dafür sprechen, dass die Jahresendrallye kommt. Und denkt dran, wir haben bei den Verbraucherpreisen das gleiche Szenario gehabt. Die Daten kamen raus, die Daten waren im Rahmen der sehr hohen Erwartungen. Bumm, der Aktienmarkt steigt. Wir haben die FED-Sitzung am Mittwoch. Vieles ist in den Erwartungen reflektiert. Kriegen wir jetzt auch einen Bounce davon ausgehen? Das wird jetzt die große Frage sein. Könnte der Kickoff sein für die Jahresendrallye? Und das wäre im Übrigen dann auch bullish, letztendlich gesehen, für die Sektoren, die jetzt besonders abgestraft werden, eben auch für die Tech-Werte, auch für die Tech-Werte, die nicht profitabel sind. Aber nochmal, das wäre ein kurzfristiger Bounce. Was sich nicht ändert, ist die Tatsache, dass die amerikanische Geldpolitik im nächsten Jahr sehr anders aussehen wird als im Jahr 2021. Der Rückenwind durch diese Komponente fällt weg und damit bleibt selektive Aktienauswahl und sehr gezieltes Vorgehen das absolute Nonplusultra. Ganz kurz noch zu Einzelwerten. Elon Musk hat wieder 934.000 Tesla-Aktien verkauft, mittlerweile 12 Millionen seit Beginn der Verkaufswelle. Nike sichert sich ein Unternehmen im Bereich Meta. Jawohl, und zwar kauft man den Marktführer im Bereich der virtuellen Sneaker, Collectibles und Experiences. Jeder Avatar braucht natürlich auch ein paar geile Sneaker. Ich verstehe das alles noch nicht so richtig, aber hey, man sieht einmal mehr, dass Nike sich hier ausgesprochen gut positioniert und sich den Marktführer schnappt. Beyond Meat profitiert von einer Kaufempfehlung des Brokerhauses Piper Jaffray. Man geht davon aus, dass man Anfang 2022 bei McDonald's auf breiter Front gelauncht wird. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Hm. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.